Plastik, der Stoff, aus dem die Albträume sind. Pro Minute landet ungefähr eine LKW-Ladung Plastikmüll in den Meeren. Inzwischen schwimmen in den Ozeanen wohl schon über 100 Millionen Tonnen Kunststoffmüll. Eine riesige Müllhalde, die nicht nur Seevögel, Robben und selbst Wale bedroht, sondern zunehmend unser Leben beeinträchtigt. Gesundheitliche Folgen sind wahrscheinlich, wirtschaftliche Konsequenzen, sei es bei der Fischerei oder im Tourismus, schon jetzt spürbar. Und das Schlimmste? Es ist offensichtlich, dass die Kunststofflawine weiter an Fahrt aufnimmt. Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Belastung der Meere mit Mikroplastik, also den besonders kleinen Schnipseln, in wenigen Jahrzehnten verfünfzigfachen wird. Höchste Zeit, auf die Bremse zu treten. Aber immerhin, die Vereinten Nationen basteln derzeit an einem globalen Abkommen, um das Problem anzugehen. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe heute meine Kollegin Laura Griestop vom WWF zu Gast. Die Verpackungsexpertin ist gerade aus Kanada zurückgekommen, wo sie an den Verhandlungen auf dem Plastikgipfel zu einem weltweiten Vertrag teilgenommen hat. Sie berichtet heute in Überleben über den Stand der Dinge und erläutert, was passieren muss, damit aus der Plastikflut kein Plastik-Tsunami wird. Hallo Laura, du kommst jetzt gerade zurück aus Kanada und dort gab es einen großen Plastikgipfel. Ist vielleicht gar nicht so stark wahrgenommen worden, aber es war schon eine relativ große Nummer. Sowas Ähnliches wie ein Klimagipfel, vielleicht ein bisschen kleiner. Aber Laura, erzähl doch mal, was war da los?
Ja, das war total hochspannend, Jörn, und danke für die Einladung. Also, um mal kurz auszuholen, was ist das überhaupt? Also 2022 hat die UNEA, das ist quasi der Umweltarm der UN, beschlossen, einheitlich mit allen UN-Staaten, dass sie ein globales, verbindliches Abkommen gegen den Eintrag von Plastikmüll in die Meere verhandeln wollen. Das war wirklich, wirklich ein Meilenstein.
Also das ist so eine Art Klimavertrag, sowas Ähnliches. Muss man sich das so vorstellen wie ein Klimarahmenvertrag? Ich weiß gar nicht, wann war das? 1990, 92, da waren so die ersten Klimaverhandlungen. Das ist sozusagen jetzt auch das Ziel beim Plastik, oder?
Genau, das ist quasi so ein Rahmenvertrag, wo erstmal so die groben Linien und Richtlinien, also die Regeln, also das Rahmenwerk gerade gezogen wird. Und dann werden wahrscheinlich auch weitere sogenannte Conference of the Parties Meetings folgen, die man ja auch von den Klimaverhandlungen kennt.
Ja, ich glaube, das kennt man. Conference of the Party heißt das. Vertragsstaatenkonferenz. Das gibt's bei diversen Verhandlungen auf UN-Ebene. Und das sind dann die Verhandlungspartner, die Vertragsparteien, die Länder, die den Vertrag unterschrieben haben. Und bei Plastik gibt es eben noch keinen Vertrag, aber man ist auf dem Weg dahin.
Genau, da starten wir noch viel früher. Also das Ziel ist es, bis 2024 dann einen globalen Vertrag zu verhandeln, der globale Regeln hat, an denen sich also dann alle Staaten, die diesen Vertrag dann auch ratifizieren, halten müssen, der also wirklich ein Rahmenwerk setzt, wo zum Beispiel globale Verbote ausgesprochen werden für besonders Hochrisikoplastikprodukte.
Ich muss mal kurz unterbrechen, also was soll denn das sein, Hochrisikoplastik oder Hochrisikoplastik, ein Zahnstocher? Oder ein Wattestäbchen fürs Ohr ist ja nicht wirklich Hochrisiko. Was ist Hochrisikoplastik?
Also Hochrisiko, genau. Wie bewerten wir das? Wir bewerten das vor allen Dingen mit Blick auf das Verschmutzungspotenzial. Also ja, ein Wattestäbchen aus Plastik wäre ein Hochrisikoprodukt. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedenste Produkte aus Papier oder Pappe, ne? Was wären sonst noch Produkte? Also Einweggeschirr zum Beispiel, denn das kann man zum Teil einfach vermeiden, so Rührstäbchen, was die EU auch verboten hat. Und das Geschirr, das könnte man ja zum Beispiel auch durch Mehrweg ersetzen oder durch andere Materialien.
Okay, also relativ viel Kleinkram letztendlich auch dabei, also so Einwegzeug, Ketchup-Tütchen und solche Dinge. Das ist dann tatsächlich Hochrisiko, weil ich frage mich ja immerhin, da sitzen Delegierte aus, weiß nicht, 200 Ländern oder 195 Ländern und die reden dann über das Verbot von Ketchup-Portioniertüten, kommt mir jetzt doch relativ hochgehängt vor.
Das ist viel größer. Also das ist wirklich nur ein Teil davon. Aber zum Beispiel auch primäres Mikroplastik, ne? Das ist auch eins dieser Hochrisikoprodukte. Das ist wirklich noch in ganz vielen Kosmetika drin.
Vielleicht muss man das hier an der Stelle nochmal erklären. Also Plastikmüll gibt es in unterschiedlichen Formen und das zerfällt eben immer stärker in immer kleinere Teile. Und das ist dann Mikroplastik, sobald es unter 5 mm im Quadrat ist oder so ähnlich. Und es geht dann noch kleiner, dann ist es Nanoplastik.
Das ist dann das Zeug, was in den Socken hängen bleibt, wenn man vom Kunstrasen-Fußballplatz kommt. Das ist dann eben noch kleiner. Und das ist eben auch genau das Problem von der Plastikproblematik, dass man das Zeug nicht wieder los wird.
Ja, genau. Also Mikroplastik bezieht sich hier wirklich auf primäres Mikroplastik. Das, was du gerade gesagt hast, ist eher so sekundäres Mikroplastik, also Mikroplastik, das beim Abrieb entsteht. Aber das nur so am Rande, genau. Also es geht einmal um die globalen Regeln, dass halt wirklich alle Staaten sich die gleichen Regeln setzen. Dann geht es um diese Einwegprodukte, die vermeidbar sind. Dann geht es um Hochrisikochemikalien, die besonders toxisch sind in der Umwelt. Also zum Beispiel BPA als ein Beispiel.
Ah, das sind diese Ewigkeitsdinger, oder was?
Die Ewigkeitschemikalien, genau. Aber darauf müsste man sich halt noch einigen, welche das konkret sind. Also das müsste, wir haben in der EU die REACH-Verordnung, da ist schon ziemlich viel festgelegt. Und verschiedene Staaten haben da auch Vorschläge gemacht, aber das geht wirklich ganz tief in die Chemikalien jetzt hinein. Aber das steht auf jeden Fall zur Disposition. Und dann geht es auch um Produktdesign, also dass man Kriterien festlegt für Mehrweg zum Beispiel, funktionierende Mehrwegsysteme. Aber auch Design for Recycling, also sprich, welche Kunststoffsorten braucht man, und welche vielleicht auch nicht. Und da kommt das PVC ins Spiel. Oder auch zum Beispiel Additive, verschiedenste Additive, die das besonders schlecht recyclingfähig machen, die Kunststoffe, die sollen dann zum Beispiel auch verboten werden. Das ist aber immer noch nicht alles. Es wird auch um Waste Management gehen, also wie holt man auch das Plastik oder die Abfälle letztendlich wieder aus der Umwelt heraus. Es soll aber auch um erweiterte Produzentenverantwortung gehen. Und das, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt, weil er auch alle anderen Punkte so ein bisschen mit abdeckt. Und zwar, dass die Produzenten der Verpackung oder der Kunststoffprodukte, da muss natürlich festgelegt sein, wie groß wird das gezogen, dass die dafür bezahlen müssen, dass man die Sachen wieder einsammelt, dass man sie recycelt, dass sie quasi ein System haben, in das sie zurückgeführt werden. Das wäre da auch mit drin in diesem Vertrag. Und dann auch die Finanzierung. Wie finanziert man die Umsetzung, sodass auch alle Länder, egal auf welchem Entwicklungslevel sie sich befinden, diesen Vertrag umsetzen können? Wie berichtet man darüber? Wie kann man Transparenz sicherstellen, dass auch diese Sachen eingehalten werden? All das soll quasi in den Bausteinen des Vertrags festgehalten werden.
Okay, das ist ja ziemlich kompliziert. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Verbote, klar, man könnte ja theoretisch irgendwelche Stoffe einfach verbieten und sich weltweit darauf einigen, dürfte aber wahrscheinlich schwierig werden, vermute ich mal. Oder man könnte sich eben darauf einlassen, dass man bestimmte Stoffe oder bestimmte Kunststoffe auslaufen lässt. Das wäre dann wieder die Parallele zum Klimadeal, wo man eben auch letztendlich ein Ziel hat, bestimmte Emissionen zu reduzieren. Ob es dann funktioniert, sei nochmal auf einer anderen Baustelle diskutiert und erörtert.
Naja, würde ich nicht sagen. Also ich meine, erinnerst du dich an das Montreal-Abkommen? Da ging es um die Gase, die unser Ozonloch vergrößern. Und die wurden verboten. Und zwar auch, bevor es halt überall Alternativen gab. Und diese Alternativen sind unheimlich schnell aus dem Boden, also die wurden von der Wirtschaft wirklich unheimlich schnell innovativ in den Markt gebracht. Und da haben sich wirklich eigentlich alle Staaten darauf geeinigt. Das war unheimlich erfolgreich. Von daher ist es nicht so abwegig.
Ja klar, okay. Beim Montreal-Abkommen, da ging es ja um FCKW, also Fluorkohlenwasserstoffe, die Ozonschicht kaputt gemacht haben. Also das Ozonloch gilt eben auch als großer Erfolg, dass man das hat auslaufen lassen. Es gab aber eben auch alternative Stoffe, die man einsetzen konnte. Ich denke mal, bei Plastik oder Plastiktüten ist so ein bisschen eine andere Kategorie. Also bis wir an Plastiktüten ersticken, haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, obwohl sich natürlich die Plastikverschmutzung immer stärker verschärft, weil eben immer noch mehr dazukommt und wir immer mehr Plastik tatsächlich verbrauchen oder gebrauchen. Und dadurch wird sich dieses Problem in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nochmal potenzieren und verschärfen. Und von daher ist es wahrscheinlich auch eben sehr schlau, jetzt daran zu gehen, um Regeln zu verabschieden.
Hängt wahrscheinlich vom Verschmutzungsgrad ab, wie wir damit weitermachen. Weil das Plastikwachstum, das steigt ja einfach, ne? Also auch diesen Eintrag in die Umwelt, der soll sich bis 2060 verdreifachen. Also es ist ja nicht so, dass es stagnieren würde, das Problem, sondern es wächst.
Ja, genau, du hast ein Stück weit schon geantwortet. Das Problem ist ja längst erkannt, aber die Dramatik wahrscheinlich noch nicht. Und eben diese stark zunehmende Verschmutzung, das ist das große Problem. Weil ich als Laie sage jetzt, naja gut, klar, Plastik ist blöd, wenn ich es im Garten habe oder sonst wo habe. Aber Plastik ist eben kein Atommüll. Also die Dramatik wird sich wahrscheinlich eben verschärfen. Und gut, und deshalb muss man verhandeln und nach Lösungen suchen.
Du wohnst natürlich hier auch in Deutschland, ne? Wir haben ein funktionierendes Abfallmanagementsystem. Ich komme gerade wieder von einer Projektreise aus Vietnam, wo wir auch einige Projekte haben, halt, ne, für Abfallmanagement. Und da hast du zum Teil noch Deponien, die, wenn monsunartige Regenfälle oder Regenfälle insgesamt sind, ausgewaschen werden in die Ozeane, aber auch die Boden verseuchen. Da hast du einen Tourismussektor, der damit klar im Konflikt steht. Also du hast da schon in verschiedenen Ländern verschiedene Schwerwiegenheitsgrade, sag ich mal, dieses Problems, ne?
Nochmal eine andere Frage. Wieso konzentriert man sich so stark auf die Meere? Ich meine, Plastik ist ja überall oder nicht nur auf dem Meer. Wenn ich bei mir den Blumenkasten umgrabe, dann finde ich da auch irgendwelche Futzeldinger und ärgere mich. Also das ist hier kein Problem, was sich auf die Meere beschränkt.
Genau, nee, das ist nicht nur auf die Meere beschränkt. Also es geht um den gesamten Lebenszyklus für Plastik, auch in der Umwelt. Also ja, ganzheitlich.
Das ist ja eine nationale Frage, wie man den Abfall und das Müll managt und wie man es behandelt. Ich glaube, in Deutschland ist es so, dass Plastik oder Verpackungsmüll gar nicht direkt deponiert werden kann oder darf, sondern es muss vorbehandelt werden. Das heißt, es wird vergast oder behandelt oder verbrannt. Ist vielleicht auch nicht toll, aber das sorgt zumindest dafür, dass solche Plastikteile nicht direkt ins Meer geweht werden und solche Dinge.
Ja, also in Deutschland, genau, wird eigentlich nicht mehr deponiert, außer halt die Schlacke, die beim Verbrennen übrig bleibt, die man dann sich weiterverwenden kann. Aber ansonsten wird in erster Linie recycelt, alles was geht, und der Rest wird halt thermisch verwertet. Das heißt dann verbrannt mit Energierückgewinnung. Man kann es nie eins zu eins übertragen, aber ja, es wird immer national sein. Aber es würde dann global die Regelung geben, dass es nationale Systeme geben muss. Also dass jedes Land ein nationales System nach eigenen Fähigkeiten, nach eigenen regionalen Umständen etablieren muss. Denn natürlich können wir nicht eins zu eins unser System auf andere Länder übertragen. Es gibt ganz verschiedene Grundvoraussetzungen. Um nur ein Beispiel zu nennen, aber ein sehr wichtiges, das ist der informelle Sektor. In ganz vielen südostasiatischen, aber auch afrikanischen Ländern gibt es Abfallsammler, die High-Value-Recyclates, also das Material, was noch sehr viel Wert hat, wie zum Beispiel die PET-Flasche, aus der wir alle unser Wasser trinken oder, ne, wenn wir keine Glasflasche gerade nutzen, die das einsammeln und verkaufen. Das heißt, ihr Einkommen basiert darauf. Und da wäre es natürlich das Ziel, diese informellen Arbeiter, die derzeit unter prekärsten Bedingungen arbeiten, aber trotzdem nichtsdestotrotz davon leben, in so eine erweiterte Produzentenverantwortung mit hineinzunehmen, also in das System dann mit hineinzunehmen und ihre Jobs quasi zu formalisieren. Und das wäre was man auf jeden Fall machen müsste und mit berücksichtigen müsste als ein Aspekt. Dementsprechend ja, es müssten nationale Ansätze sein, aber die globale Verpflichtung, diese nationalen Ansätze mit gewissen Minimumbedingungen umzusetzen.
Also ist dann schon auch so ein bisschen so ähnlich wie beim Klima. Das heißt, es gibt Reduktionsziele, in jedem Fall vom Müll. Beim Klima sind es die Emissionen von Treibhausgasen, die allmählich zurückzufahren sind. Und dann muss man den einzelnen Ländern schon überlassen, was für ein System sozusagen passen würde, um dieses Ziel zu erreichen. Und da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Wege, die an den jeweiligen Kulturraum, an das jeweilige Land und die Bedingungen angepasst werden dürften oder müssten.
Stimmt, aber mit Eckpunkten. Also es muss halt ein effektives System sein. Das heißt, du bräuchtest zum Beispiel Recyclingquoten, die steigen, damit es Anreize gibt, das System immer weiter zu verbessern. Du bräuchtest Kontrollsysteme, damit du genau weißt, dass die Inverkehrbringer, so nennt man die, die halt die Verpackung zum Beispiel in den Verkehr bringen, damit auch sichergestellt ist, dass alle sich registrieren und zu dem System beitragen, dass du quasi nicht dieses Problem des Freeriders hast, ne? Der einfach vom System profitiert und nicht bezahlt. Also da gibt es verschiedene Kriterien, die auch gemeinsam festgelegt werden würden im Rahmen der UN-Verhandlungen, die dann gelten würden und die sicherstellen würden, dass es auch effektiv ist.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die WWF-Kolleginnen haben sich ein paar Möglichkeiten ausgedacht, wie wir gemeinsam mehr tun können, um das Klima zu schützen. Mit der Klimafit Challenge möchten wir mit euch gemeinsam in 4 Wochen mindestens 150 Tonnen CO2 einsparen. Das entspricht einer Strecke von 750.000 mit dem PKW gefahrenen Kilometern, also 19 Mal rund um den Äquator. Und so einfach geht's. Mit unserer Challenge zeigen wir euch einfache Maßnahmen, mit denen ihr euren individuellen Klimafußabdruck reduzieren könnt. Eure persönlichen CO2-Einsparungen bekommt ihr unmittelbar angezeigt und am Ende der Challenge sehen wir das große Gesamtergebnis. Anmelden könnt ihr euch ab sofort. Und los geht's dann am 22.04. Weitere Infos unter wwf.de/klimafit-challenge. Den Link findet ihr auch in den Shownotes zu diesem Podcast.
Okay, einen anderen Aspekt, den du genannt hast, ist die Finanzierung. Und wahrscheinlich liegt es auf der Hand, weil Plastikmüll vermutlich zu großen Teilen in den Industrieländern oder entwickelten Ländern produziert wird. Gerade wenn wir von Verpackungen reden, ist das relativ offensichtlich. Und das ist ja Verpackungen auch dein Spezialgebiet. Und diese Verpackungen landen dann als Müll in anderen Ländern. Also man kennt das ja an irgendwelchen abgelegenen Stränden, wo dann die Colaflaschen rumliegen oder ähnliche Dinge. Und wenn man es über den Preis regeln will, muss man ja Dinge auch teurer machen wahrscheinlich. Das heißt, Unternehmen, die eine problematische Verpackung herstellen oder nutzen, müssen irgendwie ein paar Cent vielleicht beiseite legen, ähnlich wie es beim dualen System ja auch war, um dafür in Vietnam oder sonst wo die Entsorgungskosten zu finanzieren, oder?
Genau, was du gerade jetzt quasi beschreibst, das ist die erweiterte Produzentenverantwortung. Und das ist nämlich ein Aspekt dieser erweiterten Produzentenverantwortung, die sogenannte Eco-Modulation, dass du halt besonders recyclingfähige Verpackungen belohnst und nicht recyclingfähige Verpackungen bestrafst, indem sie halt teurer sind im Geld, das man bezahlt. Also nur um mal kurz auf diese Finanzierung ganzheitlich einzugehen, dieses sogenannte EPA, die erweiterte Produzentenverantwortung, wäre ein riesengroßer Baustein, weil es halt dieses Abfallmanagementsystem langfristig trägt. Das trägt sich dann ja selber, ne? Trotzdem brauchen wir wahrscheinlich noch Anschubsfinanzierung, also weitere Finanzierung, um in den Ländern dieses System erst einmal aufzubauen. Und da sind verschiedene Sachen in der Diskussion, die ich jetzt mal kurz skizziere. Also es gibt einen Fund, wo verschiedene Länder einzahlen, wo solche Projekte bezahlt werden oder die Umsetzung von Verträgen, wie zum Beispiel auch das Biodiversitätsvertrag. Das ist die Global Environment Facility, der GEF. Und da könnte man einfach zusätzliches Geld einzahlen, was dann verteilt wird. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber zum Beispiel, man könnte auch überlegen, dass man primär Polymere besteuert. Also quasi bevor sie überhaupt Verpackung werden. Plastik entsteht ja, also kommt aus Erdöl, Erdgas, ne, wird dann weiterentwickelt und dann daraus werden Primärpolymere produziert. Und wenn man das besteuern würde, das sind gar nicht so viele Unternehmen, die das produzieren, dann hätte man nochmal an einem anderen Strang der Wertschöpfungskette angesetzt und könnte das Geld dann verwenden, um halt diese erweiterten Produzentenverantwortung in den Ländern initial zu zünden, sag ich mal.
Wobei das natürlich wieder in der nationalen Verantwortung liegt, weil die Steuern erheben ja die Nationalstaaten oder müssten die Nationalstaaten erheben. Das wäre sozusagen ein Ansatz, den man weiter verfolgen könnte. Wir haben schon über Unternehmen gesprochen, die Verpackungen herstellen und die sind wahrscheinlich nicht so begeistert davon, wenn sie eine zusätzliche Abgabe oder eine Steuer oder was auch immer für ihre Verpackungen bezahlen sollen. Kann man eigentlich auch verstehen, wer zahlt schon gerne.
Also wir haben als WWF gemeinsam mit der Ellen MacArthur Foundation, das ist auch eine Organisation, die sich für mehr Kreislaufwirtschaft einsetzt, haben die Business Coalition gegründet und dem haben sich quasi Unternehmen angeschlossen und die tragen das jetzt auch selber. Große sogenannte Fast-Moving Consumer Goods Hersteller, wo zum Beispiel auch Nestlé mit dazugehört, das sind quasi besonders schnelllebige Artikel, ne? Also zum Beispiel Lebensmittelverpackungshersteller.
Schnelllebige Produkte sind also so Einwegplastikdinger und nicht die Tupperdose von Oma, die ich seit 20 Jahren im Schrank habe. Die ist zwar auch aus Plastik, aber eigentlich super, oder?
Die ist super, genau. Die fällt da jetzt aber nicht drunter. Das ist quasi so ein Zusammenschnitt der Unternehmen, die du gerade meinst, die eigentlich gegen globale Regeln wären, wie du sagst. Sie setzen sich aber, Überraschung, dafür ein. Natürlich nicht alle, aber einige. Also Business Coalition kann man da mal anschauen, wer da dabei ist. Und die setzen sich für global verbindliche Regeln ein. Und das war auch so, ich bin in Ottawa gelandet und bin den Flughafen entlang gelaufen und da waren auch wirklich so große Leuchtreklametafeln. Da stand dann drauf, Business needs global rules. Ne? Und das war halt von dieser Business Coalition. Und der Hintergrund ist so ein bisschen, derzeit gibt es einen Flickenteppich an Regulierung. In dem einen Land sind die Plastiktüten verboten. In dem anderen gibt es erweiterte Produzentenverantwortung. In dem wieder anderen Land gibt es andere Art von Verbot. Ne? Also es gibt halt einen Flickenteppich. Und das ist für Unternehmen super kompliziert, das alles einzuhalten und ihre Produkte immer wieder auf den lokalen Markt anzupassen. Das heißt, die Unternehmen werden. Aus dem Gesichtspunkt wäre das für die eine Deregulierung, weil es einfach einfacher wäre, einem globalen Regelstrang zu folgen, der natürlich zum Teil ausdifferenziert ist, aber halt einfach nicht so ein Stückelwerk wie bisher. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite hast du natürlich ein Reputationsrisiko. Ich meine, was finden wir in der Umwelt? Ne? Das sind die Coca-Cola und Pepsi-Flaschen. Und das ist für die Unternehmen ja auch einfach ein Reputationsrisiko. Das heißt, die haben schon auch ein Interesse, dass das nicht in der Umwelt landet. Und die haben mittlerweile halt auch krasse Vorgaben, und ich hoffe, die werden halt auch immer stringenter und stärker, CO2-Ziele einzuhalten. Und wie hält man als Verpackungsunternehmen CO2-Ziele ein? Indem man Rezyklat einsetzt. Und Rezyklat, was ist das? Das ist das Recyclingmaterial aus alten Verpackungen. Und das muss hochwertig sein, also brauche ich das so ein bisschen auch aus meinen Verpackung, ich muss die Verpackung irgendwie zurückbekommen. Und dazu brauche ich halt diese Systeme. Und deswegen brauchen diese Unternehmen diese Systeme, um ihre Ziele einzuhalten. Also es ist in deren Interesse, dass ein global rechtlich verbindlicher Vertrag abgeschlossen wird.
Interessant, hört sich aber ziemlich kompliziert auch an. Es gibt sicherlich noch einiges zu verhandeln, hat da noch ein bisschen was zu tun, denke ich mal. Nochmal eine andere Frage, warum ausgerechnet Plastik? Gibt es auch andere problematische Materialien? Ich meine, Atommüll wäre wahrscheinlich extrem, aber nehmen wir mal Elektroschrott oder so, ist ja auch ein Riesenmüllberg, der dort entsteht. Das ist zumindest noch nicht so hoch aufgehängt bei internationalen Verhandlungen. Oder ist das jetzt eine verzerrte Wahrnehmung von mir?
Ja, also du hast recht, auch da brauchen wir erweiterte Produzentenverantwortung. In einigen Ländern gibt es auch schon und wahrscheinlich bräuchtest du auch einen globalen Vertrag, ne? Wahrscheinlich ist Plastik jetzt einfach das Erste, womit wir anfangen, weil es einfach sehr präsent ist, weil es medial halt auch sehr präsent ist. Das heißt, es wäre ein erster Schritt mit einem Material, aber ja, ich stimme dir zu, wir brauchen diese Kreislaufwirtschaft für alle Materialien.
Da bleibt also noch ein ganz schön was zu tun für die UN und für die ganzen Delegationen, um die ganzen Einzelheiten auszuverhandeln und sich dann auf ein möglichst gutes Abkommen letztendlich auch zu einigen. Ich habe gelesen, es waren ungefähr 2500 Delegierte da, also schon ganz schön groß. Beim Klimagipfel sind es, glaube ich, inzwischen 20 oder 25.000. Das ist dann schon fast eine Klimamesse. Aber vor 20 Jahren oder 25 Jahren war es auch noch immer kleiner vermutlich. Und beim Plastikthema dürfte das Interesse wahrscheinlich noch zunehmen, weil die Bedrohung oder die Belastung einfach noch sehr viel stärker und größer wird. Vielleicht ist Bedrohung auch nicht das richtige Wort. Belastung trifft es wahrscheinlich auch eher. Wie sieht das aus? Gibt es auch, was die Delegationen angeht, gibt es da auch so unterschiedliche, ja, was ich sagen, Verliererstaaten, die besonders belastet sind durch die Mülllawine aus Plastik?
Ja, die gibt's auch. Also eine Ländergruppe, die mir da einfällt, sind die pazifischen Inselstaaten. Ne? Die sind mitten im Ozean, da wird der Plastikmüll angeschwemmt. Sie selber haben keine Produktionsstätten. Sie setzen sich natürlich auch für ein sehr, sehr starkes Plastikabkommen ein. Sie sagen quasi, ne, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ne? Also es wird bei uns immer mehr an den Stränden und es erstickt unsere Ökosysteme.
Ah ja, das sind die Osterinseln, die gehören zu Chile. Da hast du neulich irgendwie auch nochmal ein Interview gegeben. Da ging es eben genau auch darum, was man tun kann, um die Strände wieder sauberer zu kriegen oder mittelfristig sauberer zu kriegen. Das ist ja dieser Müllstrudel in der Nähe und da ist die Belastung dann besonders hoch.
Ja, ich glaube halt bei jeder Flut, ne, wird halt Plastikmüll angeschwemmt. Das ist nicht so, als würde das ständig um die Insel zirkulieren. Das ist mehr so auf den Ozean, diese Müllstrudel. Aber trotzdem wird halt jedes Mal wieder Plastikmüll angeschwemmt, den sie eigentlich jeden Morgen dann wieder einsammeln müssen, wenn sie einigermaßen saubere Strände haben wollen. Und natürlich essen auch die Lebewesen, ne, die marinen Lebewesen, den Plastik. Und so gelangt der in unser Ökosystem oder führt dazu, dass die Tiere sich nicht mehr so gut fortpflanzen können oder deren Mägen gefüllt sind mit Plastikmüll und dementsprechend sie an Hunger sterben, ne? Also das hat da schon verschiedenste Wechselwirkungen. Und demgegenüber stehen halt vor allen Dingen die Öl- und Plastikproduzierenden Staaten, die sich natürlich um ihre Profite sorgen, die sie halt aus diesen Produktionssektoren bekommen. Ich meine, das sind dann so Länder wie Saudi-Arabien, Russland, Kuwait. Ja.
Das sind die Ölländer, weil die liefern den Grundstoff für Plastik oder für Kunststoffe. Produziert werden sie dann wahrscheinlich überall, China, Deutschland wahrscheinlich auch. Dann gibt es noch das Thema Biokunststoffe. Ist ja auch immer mal wieder ein Thema, da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, war das so richtig bio, also gut ist auch Bio-Kunststoff nicht. Kompostierbarkeit, naja, unter Umständen machbar, aber also mehr Kunststoff als bio und letztendlich wahrscheinlich genauso belastend oder fast genauso belastend wie das herkömmliche Plastik.
Ja, genau. Also es gibt auch einen Artikel in dem Abkommen zu alternativen Materialien, wo auch Biokunststoffe drunter fallen. Aber ja, das ist so, wie du sagst, es ist halt nicht diese allheilsbringende Lösung, ne? Sondern auch diese Kunststoffe sind Kunststoffe und verrotten nur in den seltensten Fällen in der Umwelt. Also da muss man nochmal differenzieren. Es gibt biobasierte Kunststoffe und bioabbaubare Kunststoffe und kompostierbare Kunststoffe, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit den kompostierbaren anfange, auch diese sind meistens nur industriell kompostierbar. Das heißt, sie brauchen halt eine gewisse Wärmeentwicklung, damit sie sich zersetzen und eine gewisse Zeit. Und du weißt halt nicht, wenn die Sachen in der Umwelt landen, wo sie landen, ne? Und wieder die Temperatur ist und die Mikroorganismenzusammensetzung und dementsprechend ist das schon manchmal ein schwieriger Begriff, ne? Also man assoziiert damit einfach so die Einfachheit des Konsums und des Wegwerfens, was es halt einfach nicht ist.
Ich glaube, ein Stück weit ist diese Plastikdebatte auch ein Symbol, wenn man so will. Plastik per se ist ja nicht schlecht. Ich habe schon mal die Dose von meiner Oma angesprochen. Wenn ich die 30 Jahre nutze, ist das wahrscheinlich völlig okay und vermutlich ist die Ökobilanz sogar besser als die von einer Aludose. Wobei, die kann ich ja noch länger benutzen.
Genau, es geht da vor allen Dingen um die Langlebigkeit und um die Nutzungszyklen. Plastik oder Kunststoff ist ein Hochleistungsmaterial, was wir für viele Anwendungen immer weiter brauchen werden, was wir aber einfach unbedingt im Kreislauf halten müssen und auf Kreislauffähigkeit auslegen müssen. Um noch ein Beispiel zu nennen, um das zu unterstreichen, was du sagst, Mehrwegverpackungen sind in vielen Fällen aus Kunststoffen und das ist kein Problem. Man muss halt wirklich schauen, was sind die Inhaltsstoffe, dass da halt nichts Schlimmes drin ist, aber dann ist das völlig in Ordnung. Und der Ansatz, das einfach zu substituieren durch andere Materialien, ist hochgefährlich, weil wir haben nicht die Bäume, um überall Papierverpackungen draus zu machen. Und auch da, sobald da Fett drin ist, sobald da Feuchtigkeit drin ist, brauchst du so ein Kunststofflaminat da drin und auch dann verrottet es nicht, ne? Und dann ist es sogar nicht recyclingfähig in den meisten Fällen. Von daher, ja, man sollte nicht Plastik pauschal verteufeln. Und das ist auch super wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir immer über Plastikstreaty reden.
Gut, jetzt habt ihr in Kanada 2 Wochen geredet und diskutiert und verhandelt. Was ist rausgekommen? Im Jahr 2024, also in diesem Jahr, soll der Vertrag stehen. Steht er denn schon oder zumindest so halb?
Ach ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Jahr für uns. Die letzte Verhandlung wird in Busan in Südkorea stattfinden, Ende November. Wir haben jetzt einen Text, der ist noch immer so 70 Seiten lang, der umfasst halt all diese Themen, die ich genannt habe. Der hat unheimlich viele Klammern und Einschübe, weil jedes Land da quasi so seine Präferenz noch mit hineingebracht hat. Und dies gilt es jetzt zu vereinheitlichen und da wirklich nochmal drüber zu sprechen, worauf kann man sich einigen, ne? Welche Klammern kann man löschen, wo muss man aber vielleicht auch Textteile löschen, weil einfach die Staaten sich nicht darauf einigen können.
Das muss man vielleicht mal erklären, das ist halt diesen internationalen Verhandlungen ja relativ oft so oder meistens so, die treffen sich dann zu ihren Gipfeltreffen und da liegt dann in der Regel schon ein Dokument auf dem Tisch, in diesem Fall sind es 70 Seiten und da steht dann, weiß nicht, die Hälfte oder ein Drittel oder manchmal auch 70% noch in Klammern und darüber wird dann diskutiert. Da geht es dann schon sehr, sehr, sehr ins Detail. Dann ist das alles noch auf Englisch, muss irgendwann nochmal übersetzt und ratifiziert werden. Also von daher dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, aber immerhin, es ist schon mal ein Anfang und 70 Seiten, du hast sie vermutlich alle gelesen.
Ja klar, mehrfach. Also wir sind sogar so weit gekommen, dass die auch angestrahlt wurden, oben on screen und man wirklich durchgegangen ist, ne? Und dann die Länder ihre Namensschilder aufgestellt haben und gesagt haben, can you please put this into brackets? Can you replace this with that? Also wir haben wirklich am Text schon gearbeitet. Und was positiv war, also ich kann ja immer das Positive und das Negative sagen, positiv war, wir werden jetzt innerhalb, also zwischen diesen beiden Verhandlungsrunden, wird es 2 technische Arbeitsgruppen geben, die sich mit Finanzierung und mit Produktdesign nochmal tief beschäftigen, sodass wir dann hoffentlich in Busan, in Südkorea schon einen Vorschlag haben, was sind überhaupt hochproblematische Chemikalien, ne? Was meinen wir mit den Risikoprodukten? Was sind Bedingungen für Mehrweg? So, dass wir das einfach schon mal haben, dass die Staaten dann da auch weiterverhandeln können. Das ist super positiv und wir haben echt einen guten Chair. Also der das Meeting leitet, der kommt aus Ecuador, der war jetzt diesmal das erste Mal dabei und der ist sehr diplomatisch erprobt. Also der hat im Vorfeld mit sehr vielen Staaten gesprochen und man hat das Gefühl, so er hat ein ganz gutes Gefühl dafür und pusht das ganz gut. Auf der negativen Seite hat man schon gesehen, einige Staaten wollen sehr viel und sind sehr ambitioniert und andere Staaten sind richtige Bremser. Ne? Und wie wir das auflösen wollen in Busan, das wird eine Riesenherausforderung, weil eigentlich streben wir nach Konsens.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ob wir einen Konsens hinkriegen, werden wir mal abwarten. Aber vielleicht, wenn du dir was wünschen könntest, oder wollen wir mal sagen, was sind denn deine Hauptforderungen oder die Knackpunkte, die der WWF erwartet und fordert, wenn wir uns einen Vertrag schnitzen könnten? Was würde drinstehen?
Global verbindliche Regeln, Verbote für Hochrisikochemikalien und Produkte, Designanforderungen an halt Kunststoffe, dass sie im Kreislauf geführt werden, eine gerechte Finanzierung, sodass wir halt auch so Sachen wie die erweiterte Produzentenverantwortung überall einführen können, die Verpflichtung, globale Produzentenverantwortung auf der ganzen Welt zu etablieren, ne, national natürlich. Das sind eigentlich unsere Hauptforderungen.
Wünsche ich euch mal viel Glück, dass ihr euch da möglichst durchsetzt und eure Argumente Gehör finden. Wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt und dann schauen wir mal, ob wir dieses Jahr am Ende einen Vertrag tatsächlich haben. Es ist relativ klar, ist das Plastik erst einmal mehr, bekommt man es so schnell nicht wieder heraus. Es mag im Einzelfall hinhauen, wenn es zum Beispiel um die Bergung von Geisternetzen geht, scheitert insgesamt aber an der schier unglaublichen Masse.
Wir müssen versuchen, das Problem an der Wurzel zu packen. Jedes Produkt wird irgendwann zu Abfall und genau darum gilt es, die Hersteller stärker in die Pflicht zu nehmen. Die Entsorgung muss viel stärker schon bei der Produktion mitgedacht werden. Der Müll ist ein grenzübergreifendes Problem und deshalb ist es wichtig, auch auf internationaler Ebene nach Lösungen zu suchen. Dazu gehören finanzielle Instrumente, etwa die Streichung von Subventionen, ebenso wie die Reduzierung oder Verbote von unsinnigen Einwegartikeln. Hinzu kommen Technologietransfers und der Aufbau besserer Abfallmanagementsysteme. Ohne Frage, es bleibt viel zu tun und viel zu verhandeln. Vielen Dank, Laura, für deine Einblicke in den internationalen Plastikdeal. Und dann schauen wir mal, ob es dieses Jahr noch klappt mit dem globalen Abkommen. Für diejenigen, die noch tiefer in die Thematik eintauchen wollen, packe ich noch ein paar Links in die Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.